2. Mose Kapitel 6, die Verse 14 bis zum Vers 27. Dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese: Hanoch und Palu, Hezron und Karmi. Da sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese: Jemuel und Jamin und Ohad und Jachim und Zohar und Saul, der Sohn der kananäischen Frau. Das sind die Geschlechter Simeons. Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern: Gerson und Kahat und Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gersons sind diese: Libni und Simei nach ihren Geschlechtern. Die Söhne Kahat sind diese: Amram und Jissa und Hebron und Uziel. Und Kahat wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Meraris sind diese: Machli und Mushi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung. Und Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau. Die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jissas sind diese: Korah und Nefek und Sichri. Die Söhne Uziels sind diese: Misael und Elzaphan und Sitri. Aaron aber nahm Elisaba zur Frau, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nashons, die gebar ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Die Söhne Korahs sind diese: Ossir und Elkanah und Abisaf. Das sind die Geschlechter der Korahiter. Eleazar aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine Frau von den Töchtern Putiels, die gebar ihm Pinias. Das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten nach ihrem Geschlechtern. Das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach: Führt die Kinder Israels nach ihren Herrschern aus dem Land Ägypten. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen, jener Mose und jener Aaron. Lasst uns beten. Herrlicher Vater, heute Morgen bekennen wir erneut und vor allem bei so einem Text, dass wir deine Gnade brauchen. Herr, lass diese Buchstaben nicht tote Buchstaben sein, sondern lass sie, Herr, tief in unserem Herzen lebendig werden, weil dies ist dein lebendiges Wort, durch das du zu uns sprichst und indem du uns erbaust. Herr, wir bitten, dass diese Worte, Herr, zur Freude und zur Ermutigung für uns werden. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe den Text oder der Predigt den Titel Moses Familie gegeben. Wir werden nicht so sehr daran hängen bleiben, aber das ist eigentlich das, was uns hier vorgestellt wird. Moses Vorfahren und seine Verwandten, Cousins, Onkel, Tanten. Das ist wieder einer von diesen Abschnitten, den wir lesen, bei dem man sich schnell denkt, warum? Und ich meine ernsthaft, warum? Nicht nur, weil es eine Liste von Namen ist. Die Frage ist, warum kommen diese Verse jetzt? Ich muss ehrlich sein, ich mag Geschlechtsregister. Ich studiere die gerne und auch lange. Ich finde es trotzdem schwierig, sie zu predigen. Und es ist auch nicht immer einfach, sie zu studieren. Aber ich denke, wenn wir uns die Zeit nehmen, finden wir viel Wertvolles in den Geschlechtsregistern. Aber heute müssen wir die Frage stellen, warum? Weil dieses Geschlechtsregister den Erzählfluss komplett zerbricht. Wir sind mitten in der packenden Geschichte und mitten in der Frage, wie soll es mit Israel weitergehen? Seit Mose in Ägypten ist, ist alles schlechter geworden. Alles ist schlimmer geworden für das Volk Israel. Wie geht's weiter? Und mittendrin in diese Geschichte packt Mose die Geschichte seiner Familie. Und noch nicht mal spannend, sondern einfach nur mit einer Liste von Namen. Und die Frage, die wir uns stellen, warum haben wir diese Namen? Was bringt uns diese Liste überhaupt? Und oft können wir sagen, diese Geschlechtsregister führen uns zu Christus. Wir können ein Geschlechtsregister im Alten Testament nehmen und meistens enden wir irgendwo im Neuen Testament bei Christus. Doch diesmal klappt es nicht, denn Christus war aus dem Stamm Juda, ein Nachkomme Davids. Und heute enden wir aber beim Stamm Levi, ein komplett anderer Familienzweig. Und Christus kam in keiner Verbindung aus Levi, sein Cousin, Johannes der Täufer kam aus dem Stamm Levi, aber das führt uns nicht direkt zu Christus. Ich verspreche, dass wir am Ende dennoch bei Christus enden, über einen anderen Weg, auch aus diesem Geschlechtsregister. Aber wir können das Geschlechtsregister nicht einfach weiterziehen. Die Kommentare geben uns verschiedene Vorschläge, warum wir dieses Geschlechtsregister haben. Und ein beliebter Grund ist immer Glaubwürdigkeit. Sobald man Namen nennt, konnte man es prüfen. Und man konnte zum Volk gehen und sagen, war das wirklich dein Vorfahre? Und war das wirklich deine Eltern? Weil die Juden sind bis heute dafür bekannt, dass sie Geschlechtsregister wirklich führen und Stammbäume führen, weil es sie verwurzelt und ihnen Herkunft gibt. Und es ist authentisch, weil wenn wir auf Vers 20 schauen, heißt es, dass Amram die Schwester seines Vaters geheiratet hatte. Und solche Ehen wurden später im Gesetz verboten. Das heißt, hätte Mose hier einfach nur sich selbst als Helden präsentieren wollen, hätte er wahrscheinlich so eine Sünde nicht erwähnt, nicht in seinem eigenen Geschlechtsregister aufgeschrieben. Also Mose hat dies bestimmt geschrieben, um Authentizität zu geben. Aber dann haben wir das Problem, dass das nicht der einzige Grund sein kann, weil das Geschlechtsregister ist absolut unvollständig. Es fehlen Generationen, es fehlen Stämme. Mose hört einfach beim dritten Sohn Jakobs auf, bei Levi, und dann geht er nicht weiter. Was ist mit den anderen neun Stämmen, oder neun Söhne, die Jakob hatte? Warum also gibt uns Mose diese Liste? Und die Antwort liegt in dem, was wir die ganzen letzten Wochen schon betrachtet haben. Die Antwort liegt im Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Ich weiß, ich habe die letzten Wochen immer wieder den Bund erwähnt. Und Gott präsentiert sich in Mose einfach immer wieder als den Gott des Bundes. Und ich glaube, dass genau das zweite Buch Mose, genau das ist, Gott ist treu zu seinem Bund und deswegen erlöst er sein Volk. Später in der Wüste geht es um eine Sache, ich bin euer Gott und ich schließe einen Bund mit euch. Und das ist das Gesetz, das sind die Worte des Bundes. Ich glaube, dieses Geschlechtsregister zeigt uns als erstes, und das wird der erste Punkt sein, Gott ist treu. Gott ist treu. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Gott ist treu. In Kapitel 3 tritt Gott zum ersten Mal aktiv auf. Als der Gott, der sich Mose offenbart, aus dem brennenden Busch, der nicht verbrennt. Und ihr erinnert euch, es war eine spannende Geschichte. Und seit diesem Zeitpunkt sagt Gott immer wieder eine Sache. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott identifiziert sich mit drei Vorvätern des Volkes. Darauf lässt Gott sich selbst runterreduzieren. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er sagt auch immer wieder, und ich habe mit allen drei einen Bund geschlossen. Jedes Mal, wenn Gott mit Mose redet, kommt irgendwo die Anspielung darauf, dass er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat und dass er wegen diesem Bund jetzt eingreift. Jedes Mal sagt Gott, ich erinnere mich an meinen Bund. Ich gedachte an meinen Bund. Aber bevor wir in dieses Geschlechtsregister eintreten und sehen, warum das uns auf den Bund hinweist, lass uns die Frage stellen, was ist überhaupt ein Bund? Ich habe es bestimmt seit 3 oder 4 Wochen immer wieder erwähnt und wahrscheinlich kein einziges Mal wirklich definiert, was ein Bund ist. Oft wird ein Bund als eine Art Vertrag beschrieben, es ist eine Abmachung. Und in der Bibel sehen wir den meistens zwischen Gott und Menschen. Wir sehen es auch zwischen Menschen, also zwischen David und Jonathan zum Beispiel, sehen wir, dass sie einen Bund schließen. Aber wenn wir generell über Bund reden, dann reden wir über eine Abmachung, die Gott gemacht hat. Und in dieser Abmachung fordert Gott. Er fordert und er sagt, was er geben wird. Ein Bund hat immer diese zwei Aspekte. Und manchmal ist dieser Aspekt des Forderns sogar von Gott selbst erfüllt. Manchmal erfüllt Gott selbst die Bedingungen, die er im Bund fordert. Oder wir könnten anders sagen, manchmal gibt uns Gott das, was er in dem Bund fordert. Zum Beispiel in Christus fordert Gott von uns Glauben und er schenkt uns diesen Glauben durch den Heiligen Geist. Aber viel wichtiger, wenn wir Bund betrachten, ist die Wahrheit, die wir immer wieder finden, dass dieser Bund die Grundlage für unsere Beziehung mit Gott ist. In unserem Bekenntnis in Kapitel 8 heißt es, dass die Distanz zwischen Gott und seinen Geschöpfen so groß ist, dass wir nur eine Beziehung mit Gott haben können, wenn Gott bereit ist, sich selbst zu erniedrigen. Und er tut es mit Freude in Form eines Bundes. Und wir sehen es vom Anfang an. Das Erste, was Gott macht, als er den Menschen geschaffen hat, ist, er tritt in einen Bund mit dem Menschen. Und er sagt, was Adam tun soll und was er, Adam und Eva, tun wird. Das ist die Beziehung, die Gott mit allen Menschen hat, durch einen Bund. Und sowas auch mit Abraham. Gott hat als allererstes einen Bund mit Abraham geschlossen. Das ist das Erste, was wir über die Beziehung zwischen Abraham und Mose lesen, zwischen Abraham und Gott lesen in 1. Mose 12, dass Gott Abraham beruft und einen Bund mit ihm schließt. Und dann sehen wir immer wieder, wie Gott diese Beziehung zu Abraham hat und mit ihm redet. Ihr erinnert euch, die drei Männer, die Abraham besuchen, und am Ende stellen wir fest, dass es Gott ist, der ihn besucht, und dass Mose anfängt, mit Gott zu diskutieren über Sodom und Gomorra. Das war nur möglich, weil Gott den Bund mit Abraham geschlossen hat und eine Beziehung mit Abraham eingegangen hatte. Seht ihr, in 1. Mose lesen wir, und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Seht ihr, Gott ist nicht einfach so dein Gott. Er ist dein Gott, weil er einen Bund geschlossen hat, eine Abmachung, an die er sich selbst bindet. Und dieser Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, haben wir gerade gehört, war ein ewiger Bund, von Geschlecht zu Geschlecht. Und genau das will uns Mose hier zeigen, wenn er dieses Geschlechtsregister einführt. Die ganze Zeit spricht Gott davon, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt zeigt uns Mose, dass er von Jakob bis zu sich selbst, bis zu seinem Bruder Aaron, die Geschlechter nachvollziehen kann. Ich will eine Frage an euch stellen. Wer von euch kennt die Namen seiner Großeltern, von Oma und Opa? Ich denke, die meisten von uns kennen das. Oder von unseren Urgroßeltern. Oder von unseren Ururgroßeltern. Und wer von uns weiß, wo genau sie gelebt haben und was sie in ihrem Leben genau getan haben? Irgendwann bricht bei uns der Faden ab. Irgendwann können wir es nicht mehr nachvollziehen, wer unsere Ur-Ur-Urgroßeltern sind. Wer weiß, wo sie gelebt haben, wer weiß, was sie gearbeitet haben, wer weiß, wie viele Kinder sie hatten. Irgendwann gehen uns die Informationen aus, und ich glaube, es liegt vor allem an unserer Zeit, an unserer Gesellschaft. Für uns ist es nicht mehr so relevant, nicht mehr so wichtig zu wissen, wo wir herkommen. Aber Gott denkt anders. Gott sagt nämlich, ich bin dein Gott und ich will der Gott deiner Kinder und deren Kinder und deren Kinder und all deren Nachkommen sein. Gott sagt im dritten Gebot, die, die mich lieben, die werde ich segnen bis ins 10., bis ins 20., bis ins 30. Geschlecht, bis in Ewigkeit. Wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, dann will Gott eine Beziehung mit unseren Kindern haben und mit deren Nachkommen und mit deren Nachkommen. Und Mose zeigt uns, dass er nimmt diese Namen und zeigt, dass Gott treu ist. Und er beginnt bei Ruben. Warum beginnt er bei Ruben, als der erste und älteste Sohn Jakobs war? Und er zeigt bis heute, man kann die Söhne Rubens nachverfolgen. Wir haben gesehen, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und er ist auch der Gott Rubens. Und der Gott Simeons. Und der Gott Levis. Er war der Gott Josefs. Wir sehen das in der ganzen Geschichte vom Ende vom ersten Buch Mose, dass Gott die ganze Zeit mit Josef war, obwohl er getrennt von seiner Familie war. Und dann endet Mose aber hier das Geschlechtsregister mit der Familie Levi. Und es wird viel darüber diskutiert, aber ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Und er gibt uns die Antwort selbst. Er endet mit dieser Geschichte, mit dieser Familie, weil das seine Familie ist. Am Ende sagt er, das sind der Aaron und der Mose, die Gott berufen hat. Es geht hier um die Erlösung des Volkes Israel. Es geht hier nicht um Vollständigkeit. Es geht darum, dass Mose zeigt, Gott ist treu zu seinem Bund bis hierhin. Und Gott hat aus seinem Volk Männer erwählt, die das Volk führen sollen. Und er zeigt, bis hierher sind unsere Familien bewahrt worden. Wir wissen, dass Gott unser Gott ist. Aber an dieser Stelle möchte ich eigentlich die wichtige Frage stellen. Was hat es mit uns zu tun? Warum sind diese Namen für uns wichtig? Warum müssen wir diese Namen lesen? Lass uns ehrlich sein, vor tausenden von Jahren ist diese Geschichte geschehen. Vor tausenden von Jahren hat Mose gelebt. Ist es wirklich noch relevant für unser Leben, diese Namen zu lesen? Und die Antwort muss natürlich ja sein, es steht im Wort Gottes. Und die Antwort ist ja, weil sich Gott nicht ändert. Weil die Wahrheit über Gott die gleiche bleibt. Weil wir in demselben Bund sind wie Abraham. Wir haben das vor ein paar Wochen im Nachmittagsgottesdienst im Galaterbrief betrachtet, dass Gott den Bund mit dem Nachkommen Abrahams geschlossen hat in Christus. Und weil wir in Christus sind, sind wir in demselben Bund. Dieser Bund, von dem Gott die ganze Zeit redet, ist unser Bund. Das ist unsere Beziehung, die wir mit Gott haben. Deswegen ist es relevant. Und die Verheißungen, die Gott gegeben hat, gelten auch uns. Lass mich die Frage stellen, sind deine Eltern Christen? Wenn ja, dann solltest du dafür dankbar sein. Weil dass du heute hier sitzt als Christ und glaubst, ist Gottes Treue zu seinem Bund. Der Gott hat versprochen, der Gott deiner Eltern zu sein und dein Gott. Das ist die Verheißung, die wir jedes Mal lesen, wenn wir unsere Kinder taufen. Dass Gott versprochen hat, unser Gott und der Gott unserer Kinder zu sein. Wann hast du das letzte Mal Gott dafür gedankt, dass deine Eltern Christen sind? Je länger ich Pastor bin, je länger ich mit Menschen zu tun habe, die nicht den Segen hatten, den ich hatte, umso dankbarer werde ich dafür, dass meine Eltern Christen sind. Sie waren immer die besten Vorbilder. Aber Gott war treu, dass er ihr Gott war und mein Gott. Aber wir können es auch anders finden. Wenn du vielleicht keine christlichen Eltern hattest, aber Kinder hast, willst du nicht, dass deine Kinder denselben Gott als Gott haben? Ist das nicht das, was wir uns wünschen? Ist nicht das, was wir wollen? Und das ist die Verheißung, die uns Gott gibt. Das ist die Verheißung, die uns Mose hier durch diese Namen zeigt, dass Gott treu ist und Gott seinen Bund nicht bricht und auch der Gott unserer Kinder sein will. Natürlich, wir können sie nicht zu Christen machen, aber Gott hat uns die Predigt und die Sakramente gegeben, damit wir zum Glauben kommen und damit wir im Glauben wachsen. Und er hat uns diese Gnadenmittel auch gegeben, damit unsere Kinder zum Glauben kommen und darin wachsen. Und weil Gott uns in den Bund gestellt hat, unsere Kinder in den Bund gestellt hat, haben sie das Privileg, diese Gnadenmittel von Geburt an zu erleben. Wir sollten dankbar dafür sein. Wir sollten dankbar sein für jedes Kind, was in eine Gemeinde hineingeboren wird. Und wir sollten unsere Kinder mit Freuden zu diesen Gnadenmitteln mitnehmen. Und wir sollten ihnen vermitteln, dass es eine Freude ist, sonntags im Gottesdienst zu sitzen und die Gnadenmittel zu haben. Und wir sollten das mit Zuversicht tun, weil wir in diesem Bund sind und Gott treu ist und unsere Kinder genauso retten will wie uns. Genau das zeigt uns eigentlich dieses Geschlechtsregister. Wer von euch hatte vor 10 Minuten gedacht, ich glaube es waren 10 Minuten, ich weiß es nicht, vielleicht 9 oder vielleicht 11, gedacht, dass diese Liste von Namen so viel Relevanz zu unserem Sonntagsgottesdienst hat? Aber das ist das, was Mose uns zeigt. Gott ist treu zu seinem Bund. Aber lass uns einen zweiten Punkt betrachten, den wir hier sehen. Und das zweite Punkt lautet, Gott sorgt für sein Volk. Gott ist treu. Und als zweites, Gott sorgt für sein Volk. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir lesen hier Moses Stammbaum. Er endet bei Levi und dann geht er runter die Geschlechter, bis er bei Mose endet. Aber wir lesen nichts von Moses direkter Familie, außer von seinen Eltern. Wir lesen nichts von seiner Schwester Miriam. Und wir lesen nichts von seiner eigenen Frau. Wir lesen nichts von seinen eigenen Kindern, obwohl wir wissen, dass er das hatte. In diesem Geschlechtsregister geht es eigentlich um Mose und seinen Bruder, aber es geht doch nicht um Mose. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er beginnt mit den Söhnen Jakobs und er endet bei Levi und fängt an, seine eigenen Vorfahren aufzuzählen. Und dann heißt es in Vers 26, das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Kinder Israels nach ihren Herrschern aus dem Land Ägypten. Seht ihr, Mose endet bei sich selbst und bei Aaron. Aber anstatt seine Nachkommen aufzulisten und seine Kinder und seine Frau und seinen Schwiegervater vielleicht noch, fängt er an, Aarons Nachkommen aufzulisten und Aarons Familie. Von Vers 21 bis Vers 25 spricht er im Prinzip von der Familie Aarons. Warum macht er das? Warum ist ihm das so wichtig? Ich meine, man könnte denken, er versucht, seine eigene Autorität zu bestätigen. Er hat das Problem, dass die Kinder Israels nicht mehr auf ihn gehört haben. Er hat das Problem, dass der Pharao nicht auf ihn gehört hat. Und er hätte jetzt eine Liste von glorreichen Namen und treuen Gottesdienern bringen können, um sich selbst als den Erlöser oder den Befreier zu präsentieren. Aber er macht es nicht. Er will etwas anderes deutlich machen. Mit dieser Liste bereitet uns Mose vor auf das, was noch kommt. Wir wissen, die Leviten sind das priesterliche Geschlecht geworden. Sie werden diejenigen sein, die im Tempel dienen. Aaron wird der erste Hohepriester sein, der erste Hohepriester, der in das Allerheiligste eintreten darf, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir wissen, seine Söhne werden ihm folgen. Die Leviten sind der einzige Stamm, der im neuen Land kein eigenes Besitztum bekommt, weil sie dem Herrn dienen sollen. Deren Aufgabe war es, Gott zu dienen. Wir wussten, sie haben davon gelebt, dass sie im Tempel gedient haben. Sie haben davon gelebt, dass das restliche Volk ihnen gnädig war und ihnen Dinge gegeben hat. Und Mose bereitet uns hier auf das vor, was noch kommt. Aber viel wichtiger, Mose zeigt uns, dass Gott alles vorbereitet. Wir lesen jetzt schon von dem nächsten Hohepriester, von den Söhnen Aarons. Und wir lesen sogar schon von den ersten Helden, die wir in der Wüstenwanderung sehen, von dem Enkel Aarons. Mose berichtet uns von den Menschen, die für die Geschichte Israels wichtig sein werden. Und wir sollen jetzt schon vorbereitet werden. Wir haben nicht die Zeit, auf alle Namen einzeln einzugehen. Doch wenn wir die Mosebücher aufmerksam lesen und wenn wir die zweite Mose in den nächsten Monaten noch weiter studieren, werden wir immer wieder auf diese Namen treffen. Aber einen Namen möchte ich kurz erwähnen, der nicht unwichtig ist, nämlich der Name Korah. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wie viele Psalmen von den Söhnen Korahs geschrieben worden sind. Oder sogar für die Söhne Korahs geschrieben worden sind. Und höchstwahrscheinlich war das einfach eine sehr begabte Familie von Sängern, die später auch im Tempel gedient haben. Wahrscheinlich waren das Leviten, die extra nur dafür abgesondert waren, um im Tempel für die Musik verantwortlich zu sein, für den Gesang, für die Begleitung. Und diese Geschichte beginnt hier. Hier beginnen die Söhne Korahs. Seht ihr, Mose präsentiert uns hier nicht einfach nur eine Familie. Ich glaube, er präsentiert sich noch nicht mal seine eigene Familie, weil das war für ihn unwichtig. Und das sehen wir, als wir über seine Geburt lesen. Da wird sein Vater nicht erwähnt und seine Mutter nicht erwähnt. Da wird Aaron nicht mehr erwähnt, obwohl er 3 Jahre älter ist. Und seine Schwester wird noch nicht mehr bei Namen genannt. Weil Mose das nicht wichtig ist. Mose ist hier was anderes wichtig. Mose präsentiert uns die Familie der Priester und Tempeldiener. Die Leute, die später in der Stiftshütte dienen werden. Die Männer, die später die Bundeslade tragen werden. Die Männer, die es möglich gemacht haben, dass Israel einen richtigen, ordentlichen Gottesdienst feiern konnte. Die Männer, die später als Vermittler zwischen Gott und Israel standen. Seht ihr, das Problem ist, dass wir alle von Gott getrennt sind und dass wir durch unsere Sünde nicht vor Gott kommen können. Und Israel realisiert das. Spätestens als sie am Berg Sinai stehen und Gott aus den Feuerflammen spricht, ist die Reaktion des Volkes: Mose, du gehst vor, weil wir würden vergehen, wenn Gott ein weiteres Wort zu uns spricht. Und Gott sorgt jetzt dafür, dass das Volk Israel vor ihn treten kann. Gott sorgt jetzt schon dafür, dass er, dadurch, dass er das Geschlecht der Priester erhält, dass es jemanden gibt, der zwischen Gott und ihm steht, dass es jemanden gibt, der die Opfer für das Volk bringen kann, damit die Sünden vergeben werden können. Er sorgt dafür, dass es jemanden gibt, der fürs Volk eintreten kann. Er sorgt dafür, dass es jemanden gibt, der das Volk lehren kann, was Gottes Wille ist. Und das ist wichtig. Also es ist wichtig, wir unterschätzen diesen Aspekt heutzutage viel zu sehr. Aber das ist wichtig gewesen. Israel hätte sonst nie irgendeine Chance vor Gott gehabt. Das Volk hätte nie Frieden mit Gott haben können. Sie hätten niemals in die Gegenwart Gottes kommen können. Sie hätten niemals ihre Sünden büßen können. Und das Schlimmste wäre gewesen, ohne Priester hätten sie Gott nie richtig anbeten können. Ich weiß, das ganze System, was wir im Alten Testament finden, ist uns fremd, weil wir im Neuen Testament diese Priester nicht mehr haben. Aber das war essentiell für das Volk Gottes, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Wisst ihr, was das Ziel für Johannes war? Das Ziel des Evangeliums. Er schreibt im ersten Johannesbrief, damit wir Gemeinschaft mit euch haben können, diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Das Kostbarste, was wir als Christen haben, ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Reine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Und Israel hätte niemals Gemeinschaft mit Gott haben können, hätten sie keine Priester gehabt, die stellvertretend für sie vor Gott gekommen wären. Und was uns Mose jetzt zeigt, ist, dass Gott das Volk mit dem versorgt, was sie wirklich benötigen, nämlich mit Priestern. Und jetzt kommt, ich habe es euch versprochen, wir werden bei Christus enden. Weil Gott uns auch mit einem Priester versorgt hat, in Christus. Und Gott hat uns sogar besser versorgt als das Volk Israel in Christus. Er war die Levit. Er konnte kein Priester nach der Ordnung Levis werden. Und dennoch, sagt uns der Hebräerbrief, ist er unser Hohepriester. Er hat Aaron ersetzt und Aarons Söhne. Aber er ist ein besserer Hohepriester als Aaron oder seine Söhne, denn jeder Hohepriester musste morgens als allererstes Opfer für seine eigenen Sünden bringen. Jeden Morgen. Jeden Morgen Blut für die eigenen Sünden. Aber Christus, weil er ohne Sünde war, hat sich selbst ein für alle Mal als das letzte und einzig wahre Opfer gegeben, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen. Damit wir Zugang zum Vater haben. Was sagt uns Hebräer 4? Weil wir einen so großen Hohepriester haben, der zur Rechten Gottes sitzt. Deswegen sollen wir mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade kommen. Der Hebräerbrief sagt, er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ohne Anfang und ohne Ende. Wisst ihr, als Abraham Melchisedek begegnet und seinen Zehnten gibt und opfert, wird Melchisedek beschrieben als jemand, wo wir nicht wissen, wo er herkommt und nicht wissen, wo er endet. Das ist ein Bild auf Christus, der ohne Anfang ist, der Gott, der von Ewigkeit ist und der in alle Ewigkeit sein wird. Er ist unser Hohepriester geworden. Aaron ist gestorben, in der Wüste noch. Sein direkter, erstgeborener Sohn ist von Gott verzehrt worden, weil er falsche Opfer gebracht hat. Und dann sein zweiter Sohn, der Nachfolger wurde, ist auch irgendwann gestorben. Und sein Sohn ist gestorben, und sein Sohn ist gestorben. Aber Christus ist ohne Anfang und ohne Ende. Und in ihm haben wir ewig Zugang zum Thron Gottes, direkten Zugang. Wir brauchen keinen Mittler mehr. Wir brauchen niemanden mehr, der zwischen uns und Gott steht, weil Christus selbst Gott Mensch wurde und dieser Mittler geworden ist. Seht ihr, unsere Beziehung, die wir zu Gott durch unseren Priester haben, ist besser als die Beziehung, die Israel hatte. Im Tempel gab es immer diesen Vorhang, der zwischen dem Allerheiligsten war, wo Gott seine Gegenwart gezeigt hat und seine Herrlichkeit und dem Volk. Und erst als Christus das Opfer vollbracht hat am Kreuz, ist dieser Vorhang zerrissen und der Weg zum Vater frei geworden. Und wir können direkt zum Vater gehen, ohne irgendwelche Rauchopfer vor einem Vorhang zu bringen. Ohne Angst zu haben, dass uns die Herrlichkeit Gottes verzehrt. Weil wir rein sind in Christus. Alle unsere Sünden sind vergeben. Alles ist getan, damit wir in den himmlischen Thronsaal Gottes kommen können. Und das ist im Prinzip das, was wir genau jetzt tun. Wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, um Gott anzubeten, gehen wir auf direkten Wege in Christus zu unserem Vater im Himmel, der dort thront. Und wir haben Psalm 104 gelesen, in aller Herrlichkeit. der sich umhüllt in Licht, der in den Wolken wohnt. Vor diesen Gott treten wir. Mit Freimut. In Christus. Ohne Vorhang. Ohne Opfertiere. Ohne Rauchopfer. Wir haben direkte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn. Seht ihr, Gott versorgt sein Volk. Gott versorgt uns in Christus. Und das sollten wir festhalten. Das sollte unsere Freude sein. Ich weiß, ich habe mich nicht detailliert ans Geschlechtsregister gehalten, weil ich glaube, manchmal ist es besser, das große Bild zu sehen. Und es ist auf jeden Fall immer besser, wenn wir am Ende Christus sehen, anstatt detailliert über jeden Namen im Geschlechtsregister alles zu erfahren. Und ich hoffe, dass ich genau dieses geschafft habe, dass wir das große Bild sehen von Gottes Treue in seinem Bund und von Gottes Fürsorge für uns in Christus. Denn am Ende ist unser gesamtes Leben davon abhängig, dass Gott treu ist und das hält, was er verspricht, und dass wir in Christus Gemeinschaft mit dem Vater haben. Lasst uns beten.